Hallo und willkommen zu unserer heutigen Erkundung. Heute packen wir ein Thema an, das uns alle ständig begleitet. Menschenkenntnis. Du hast uns da eine ziemlich spannende Präsentation aus einem Seminar geschickt, die sich genau damit auseinandersetzt.
Stimmt.
Unsere Mission für die nächsten Minuten. Wir wollen mal versuchen, die Kernaussagen und vielleicht die nützlichsten Werkzeuge aus diesen Unterlagen für dich rauszufiltern.
Genau.
Ziel ist es, dir ja vielleicht eine neue Perspektive zu geben, wie du dich selbst und die Leute um dich herum besser verstehen kannst.
Klingt gut. Absolut. Legen wir los. Die Unterlagen sehen Menschenkenntnis ja nicht nur als so eine Art nette Soft Skill.
Ja, so nebenbei.
Sondern als, knallharte Kernkompetenz. Fast auf Augenhöhe mit Fachwissen. So wird das da dargestellt.
Okay, das ist schon mal eine Ansage.
Ja, es wird argumentiert, dass sie die Basis für Vertrauen ist. Überall. Im Job, Familie, Partnerschaften. Und wenn dieses Fundament fehlt, so die Quelle, dann können selbst gut gemeinte Dinge, keine Ahnung, Motivationsprogramme in Firmen oder so, schnell als, manipulative Trickserei empfunden werden.
Ah, okay.
Und dann geht das Ganze halt nach hinten los.
Verstehe. Es geht also tiefer als nur um die Kunst des Smalltalks. Es ist quasi das Betriebssystem für funktionierende Beziehungen und Zusammenarbeit.
So kann man es vielleicht sagen.
Ja.
Und die Präsentation verspricht ja sogar einen Weg in 4 Schritten, um die Eigenarten, schönes Wort übrigens, anderer besser zu durchschauen.
Genau.
Aber fangen wir mal vorne an. Wo beginnt man laut den Unterlagen am besten?
Tja, bei sich selbst. Das ist der erste, fast schon philosophische Punkt.
Maß nimmt, misst er ihn nicht nach gegebenen Maßen, sondern immer nach seinen eigenen.
Okay, das heißt, wir sehen die Welt also unweigerlich durch unsere ganz persönliche Brille.
Genau das.
Das leuchtet ein. Man kennt das ja, was mich an jemandem stört, sagt oft mehr über mich aus als über die andere Person. Das heißt, der erste Schritt zur besseren Menschenkenntnis ist eigentlich
Selbsterkenntnis?
Exakt. Und damit verbunden das Bewusstsein für die eigenen Vorurteile.
Ach, die Vorurteile, ja.
Die Präsentation bringt da ein starkes Goethe-Zitat. Im Wissen wie im Handeln entscheidet das Vorurteil. Ein Urteil vor der Untersuchung.
Diese Vorurteile werden gar als gefühlte Wahrheiten beschrieben. Also Dinge, die wir für bare Münze nehmen, ohne sie je wirklich geprüft zu haben.
Gefühlte Wahrheiten, das merke ich mir. Das ist gut.
Ja, und Max Scheler wird zitiert mit der Idee, dass jeder in seinem eigenen Gehäuse von Wertungen lebt.
Gehäuse von Wertungen.
Und fest davon überzeugt ist, die Welt objektiv zu sehen. Aber diese Objektivität, so die These, ist eben eine Illusion.
Puh, das ist erstmal eine Ansage. Aber irgendwie auch befreiend, finde ich.
Ja? Wie meinst du?
Naja, wenn man akzeptiert, dass wir alle unsere Filter haben, nimmt das vielleicht etwas Druck raus, oder? Man muss nicht immer perfekt objektiv sein.
Stimmt, der Anspruch fällt weg. Die Unterlagen regen ja auch konkret dazu an, mal aufzuschreiben, welche Verhaltensweisen anderer einem sympathisch oder unsympathisch sind.
Ah, okay. Vermutlich genau, um diesen eigenen Filtern auf die Spur zu kommen.
Das ist die Idee dahinter, ja. Es geht darum, die eigene Brille zu erkennen.
Macht Sinn.
Die Unterlagen unterstreichen das mit einem Augenzwinkern durch das Einstein-Zitat. Es ist leichter, einen Atomkern zu spalten, als ein Vorurteil.
Okay, das sitzt.
Und sie erinnern an die Binsenweisheit, die aber im Alltag so relevant ist. Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance.
Stimmt.
Und dieser erste Eindruck ist eben massiv von unseren Vorurteilen geprägt.
Okay, verstanden. Der erste Schritt ist also, kenne dich selbst und deine eingebauten Filter. Aber wie kommt man dann von dieser sehr subjektiven Ebene zu einem besseren Verständnis anderer? Die Präsentation stellt ja dann Werkzeuge vor, richtig?
Genau, um über die rein subjektiven Eindrücke und Vorurteile hinauszukommen, werden Konzepte wie die Biostrukturanalyse und darauf aufbauend das Triogramm vorgestellt.
Biostrukturanalyse und Triogramm. Okay.
Die Grundidee dahinter scheint zu sein, dass es grundlegende, vielleicht sogar angeborene Persönlichkeitsstrukturen gibt.
Angeboren, okay.
Die Selbstkenntnis, die man durch so eine Analyse gewinnen kann, also die Erkundung der eigenen Biostruktur, wird als relativ genau und aufschlussreich beschrieben. Man versucht also, eine Art strukturierteren Rahmen zu schaffen.
Bevor wir uns dieses Triogramm genauer ansehen, ein wichtiger Punkt, der in den Unterlagen betont wird, ist Authentizität.
Mhm. Stimmt.
Alice Miller wird zitiert zum Thema falsches Selbst. Das beschreibt Menschen, die sich so stark anpassen, dass sie nur noch das zeigen, was von ihnen erwartet wird und ihren eigentlichen Kern, ihr wahres Selbst, gar nicht mehr leben oder zeigen können.
Ein wichtiges Thema, ja.
Wie passt das zur Biostrukturanalyse?
Die Analyse soll eben genau dabei helfen, solche Diskrepanzen aufzudecken, also Unterschiede zwischen dem, was jemand im Kern ist, seine Biostruktur, und dem, was er nach außen zeigt oder, naja, zu sein glaubt.
Ach so.
Die Quelle weist sogar darauf hin, dass solche tiefgreifenden Diskrepanzen zwischen Sein und Schein zu psychosomatischen Problemen führen können.
Oh, okay. Ernsthaft?
Ja. Deshalb auch der dringende Rat in den Unterlagen, die Ergebnisse einer solchen Selbstanalyse unbedingt mit einer Vertrauensperson zu besprechen, um sie richtig einzuordnen. Das ist nichts für allein im stillen Kämmerlein, unbedingt.
Das unterstreicht den Anspruch, hier nicht nur an der Oberfläche zu kratzen. Passt auch zu dem Zitat von Stefan Zweig, das genannt wird. Wer einmal sich selbst gefunden, kann nichts auf dieser Welt mehr verlieren.
Ein starkes Plädoyer für Selbstfindung, absolut.
Und auf dieser Basis kommt dann das Triogramm ins Spiel, um andere besser zu verstehen.
Genau. Aufbauend auf der Idee der Biostruktur als individuelle Landkarte, dient das Triogramm als eine Art vereinfachter Kompass, um die Tendenzen bei anderen schneller einschätzen zu können.
Ein Kompass, okay.
Wichtig ist aber die Einschränkung, die die Quelle selbst macht. Während die Selbstanalyse der Biostruktur als recht präzise gilt, ist die Anwendung auf andere mittels Triogramm eine Beschleunigung, klar, aber eben auch eine deutliche Vergröberung.
Ah, okay. Also keine exakte Wissenschaft.
Genau, man ermittelt nicht das exakte Struktogramm, also die detaillierte Biostruktur eines anderen, sondern erkennt eher dominante Merkmale und Grundtendenzen.
Verstehe. Es ist also eher ein Werkzeug zur Orientierung, keine exakte Vermessung anderer. Wie funktioniert das konkret? In den Folien wird es ja als eine Art Landkarte mit Zielfeldern beschrieben und es tauchen immer wieder Assoziationen mit Farben auf, grün, rot, blau, auch wenn die im Diagramm selbst nicht immer benannt sind.
Stimmt.
Was repräsentieren diese Tendenzen?
Diese drei Farben oder Pole scheinen drei grundlegende Tendenzen oder Dominanzen zu repräsentieren, die in dem Modell unterschieden werden. Basierend auf den Beschreibungen und Beispielen in den Unterlagen lassen sich diese grob so charakterisieren.
Okay, bin gespannt.
Also, die grün assoziierte Tendenz steht für Eigenschaften wie liebenswürdig, kontaktfreudig, gemütlich, harmoniebedürftig, teamorientiert.
Klingt nett.
Ja, aber vielleicht auch weniger entscheidungsfreudig, so als mögliche Kehrseite.
Verstehe. Und rot?
Die rot assoziierte Tendenz beschreibt eher dominante, dynamische, wettbewerbsorientierte, entscheidungsstarke, manchmal auch ungeduldige, risikofreudige Persönlichkeitszüge.
Der Machertyp quasi.
Könnte man sagen, ja. Und dann noch blau. Die blau assoziierte Tendenz steht für sachliche, analytische, präzise, zurückhaltende, planvolle.
Der Denker.
Ja, aber vielleicht auch distanzierte oder perfektionistische Merkmale als andere Seite der Medaille.
Okay, grün, rot, blau. Das klingt nach Archetypen, die man vielleicht auch aus anderen Modellen kennt, so grob.
Die Ähnlichkeiten sind sicher da, ja.
Die eigentliche Kunst ist dann wahrscheinlich zu erkennen, welche dieser Tendenzen bei jemandem vorherrscht. Die Präsentation listet ja eine ganze Reihe von Kriterien auf, woran man das festmachen könnte. Das wirkte auf den ersten Blick fast erschlagend.
Ja, die Liste ist lang, aber der Kern ist wohl, achte auf Muster über verschiedene Bereiche hinweg.
Muster, okay.
Es geht nicht darum, ein einzelnes Merkmal zu sehen und sofort eine Schublade aufzumachen. Das wäre ja genau das, was man vermeiden will.
Stimmt.
Die Quelle schlägt vor, verschiedene Signale zu sammeln. Wie tritt jemand auf? Wie kommuniziert er? Wie bewegt er sich? Womit umgibt er sich? Erst das Gesamtbild ergibt dann eine, naja, plausible Tendenz.
Lass uns das mal an ein paar Beispielen aus den Unterlagen durchgehen, um es griffiger zu machen. Zum Beispiel der erste Eindruck oder die Kontaktaufnahme. Wie unterscheiden sich da die Typen laut Quelle?
Ja, gut. Also beim ersten Kontakt wird beobachtet. Nähert sich jemand eher abwartend, vielleicht etwas distanziert und beobachtend? Das würde eher auf die blaue Tendenzien deuten.
Okay, der Beobachter.
Stürmt jemand initiativ, impulsiv und direkt auf dich zu, übernimm vielleicht sofort das Gespräch? Das klingt nach rot.
Der Draufgänger.
Und oder ist die Person von Anfang an offen, kontaktfreudig, entgegenkommend, sucht die persönliche Verbindung? Das wäre dann eher die grüne Tendenz.
Der Verbinder. Interessant auch der Punkt mit dem Wohlfühlabstand. Die Quelle beschreibt ja unterschiedliche Zonen, von sehr nah bis eher distanziert. Hängt das auch mit diesen Tendenzen zusammen?
Ja, das wird so dargestellt. Personen mit starker Rotdominanz oder auch Gründominanz suchen oder tolerieren demnach tendenziell mehr Nähe. Während blau dominierte Personen eher einen größeren persönlichen Raum bevorzugen und, wahren. Wieder ein Mosaikstein, kein Beweis für sich allein, klar.
Logisch. Und wie sieht es mit dem Gesprächsstil aus? Daran kann man ja oft viel erkennen.
Absolut. Argumentiert jemand primär mit Daten, Fakten, logischen Abfolgen, sehr strukturiert, das passt zur blauen, sachlichen Ecke.
Der Faktenmensch.
Erzählt jemand eher emotional, in Geschichten verpackt, springt vielleicht auch mal, sucht die persönliche Ebene, das deutet auf die grüne, redselige Tendenz hin.
Der Geschichtenerzähler.
Oder argumentiert jemand sehr direkt, pointiert, mit konkreten Fällen oder Beispielen, fordernd, vielleicht auch konfrontativ. Das ist typisch für die rote, dynamische Ausrichtung.
Der Klartextredner. Das kann ich mir gut vorstellen. Man merkt ja oft im Gespräch, ob jemand eher auf der Beziehungs- oder der Sachebene unterwegs ist oder ob es vor allem um Durchsetzung geht.
Genau diese Unterschiede sind gemeint.
Und die nonverbalen Signale. Stimme, Körpersprache, das ist ja ein riesiges Feld. Was hebt die Quelle da hervor?
Auch hier geht es wieder um Muster. Bei der Stimme. Eher monoton, leise, kontrolliert, präzise. Das wäre eher blau.
Okay. Oder eher getragen, warm, moduliert, freundlich. Das wäre dann grün.
Mhm. Oder laut, energisch, schnell, vielleicht auch mal ungeduldig. Das wäre rot.
Verstehe. Und Körpersprache? Mimik, Gestik?
Ja, bei der Körpersprache. Ist die Mimik eher neutral, kontrolliert, vielleicht schwer lesbar? Das deutet auf blau.
Das Pokerface.
Ist sie sehr lebhaft, ausdrucksstark, unterstreicht das Gesagte, eher grün?
Offenes Buch.
Oder raumgreifend, energisch, pointiert, rot.
Okay.
Die Quelle liefert hierzu detaillierte Gegenüberstellungen. Aber wichtig ist eben der Gesamteindruck, der Energie und Ausrichtung, nicht nur ein einzelnes Zucken.
Das Spannendste fand ich ja fast die Umweltsignale, also Kleidung, Wohnbereich, sogar Freizeitaktivitäten. Das klingt erstmal gewagt, die Persönlichkeit am Auto oder am Hobby festmachen zu wollen.
Ja, das wirkt auf den ersten Blick vielleicht so.
Wie begründet die Quelle das?
Die Logik dahinter scheint zu sein, dass unsere tief verankerten Präferenzen sich unbewusst auch darin äußern, womit wir uns gerne umgeben oder was wir gerne tun.
Ah, okay.
Es wird natürlich betont, dass das nur Zusatzhinweise sind, keine Hauptkriterien. Auf keinen Fall.
Gut, das ist wichtig.
Aber die Tendenz sei beobachtbar. Legt jemand Wert auf Korrektheit, Funktionalität, Understatement? Das wäre eher blau.
Unauffällig, praktisch.
Oder auf Marken, Status, Auffälligkeit, Sportlichkeit. Eher rot.
Hauptsache, es fällt auf.
Oder auf Gemütlichkeit, persönliche Note, Naturmaterialien. Das deutet auf grün.
Behaglich.
Ähnliche Muster werden für Wohnstil und Hobbys beschrieben. Von systematischen Einzelaktivitäten, Denksport vielleicht blau, über gesellige Gruppenaktivitäten, Kegeln wird genannt, grün. Bis hin zu Wettkampf und Nervenkitzel, rot.
Man sucht nach Konsistenz über die Bereiche. Also zusammenfassend, das Triogrammmodell schlägt vor, durch die Beobachtung verschiedener Verhaltens- und Umweltsignale auf eine vorherrschende Persönlichkeitstendenz grün, rot oder blau bei anderen zu schließen, um die Interaktion zu erleichtern.
Im Kern ja.
Aber immer mit der Einschränkung, dass es eine Vereinfachung ist. Eine Vergröberung, wie du sagtest.
Genau das ist der Punkt. Es ist ein Hilfsmittel, kein Urteil. Und es wird noch ein weiterer Aspekt betont, der für die praktische Anwendung wichtig ist.
Ja.
Man kann Menschen auch dadurch besser verstehen, dass man erkennt, wann ihre eigentlichen Stärken ins Negative kippen, also übertrieben werden.
Aha. Die Kehrseite der Medaille. Das macht Sinn. Jede Stärke hat ja auch ihre potenzielle Schwachstelle. Wie sieht das bei den drei Typen aus?
Die Präsentation listet das ziemlich detailliert auf. Bei einer übersteigerten Gründominanz können sich die Stärken, also Teamfähigkeit, Harmoniebedürfnis, In Innovationsfeindlichkeit, Konfliktscheue, Unentschlossenheit oder auch übertriebene Anpassung bis zur Anbiederung verwandeln.
Ah, ja, das Ja-Sager-Problem vielleicht.
Genau. Es kann auch zu einer gewissen Unordnung oder mangelnder Konsequenz kommen.
Okay. Und bei Rot? Die Stärken sind ja Dynamik und Entschlossenheit.
Richtig. Wenn das übertrieben wird, kann es umschlagen in Despotismus, also einen rücksichtslosen Führungsstil, unkontrollierten Aktionismus, extreme Ungeduld, Kritikunfähigkeit.
Puh.
Oder das Eingehen unverantwortlicher Risiken. Die Quelle nennt hier auch Einschüchterung von Mitarbeitern als mögliche Folge.
Heftig. Und blau. Die Sachlichkeit und Präzision.
Kippt das ins Negative, kann das zu emotionaler Kälte, Unnahbarkeit, übertriebener Pedanterie, Detailversessenheit führen.
Der Erbsenzähler.
Ja, oder eine, die Entscheidungen blockiert, diese Analyseparalyse, oder auch zu extremer Konfliktscheu, aus Angst, Fehler zu machen.
Interessant.
Selbst für eine vierte Kategorie, die Ausgeglichenheit, wird eine potenzielle Schwäche genannt. Opportunismus oder Inkonsequenz, also ein Mangel an klarem Standpunkt.
Okay.
Das Erkennen dieser Übertreibungen kann also auch ein Hinweis auf die zugrunde liegende Struktur sein.
Das finde ich einen sehr praxisnahen Ansatz. Man beobachtet hier oft eher die Extreme im Verhalten. Die Unterlagen hatten ja auch Übungsbeispiele, oder? Wie das Wissen angewendet werden kann?
Ja, zum Beispiel die Analyse einer Stellenanzeige für Flugbegleiter. Da werden Eigenschaften gesucht wie Spaß am Service, Fingerspitzengefühl, Teamfähigkeit. Das klingt ja eher grün, oder?
Ja, würde ich sagen.
Aber auch richtig aufdrehen, wenn es stressig wird. Das braucht vielleicht einen Schuss Rot. Man soll dann überlegen, welches Profil hier ideal wäre.
Spannende Übung.
Oder das Beispiel einer Fusion zweier Unternehmen mit sehr unterschiedlichen Top-Managern. Der eine ein diszipliniertes Superhirn, vielleicht eher blau.
Mhm.
Der andere eher impulsiv oder konsensorientiert, also rot oder grün. Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus dieser Konstellation für die Zusammenarbeit?
Das zeigt, es geht nicht nur um private Beziehungen, sondern stark auch um berufliche Kontexte, Teamzusammensetzung, Führung, Kommunikation.
Absolut. Der Fokus liegt da schon stark drauf.
Die Frage gleich und gleich gesellt sich gern versus Gegensätze ziehen sich an, wird ja auch aufgeworfen. Was legt die Quelle da nahe für Teams oder Partnerschaften? Gibt es eine ideale Mischung?
Die Unterlagen implizieren eher, dass es keine pauschal beste Mischung gibt.
Ach so.
Sondern, dass das Verständnis der unterschiedlichen Strukturen der Schlüssel ist. Ein Team nur aus Roten könnte sehr dynamisch sein, aber eben auch extrem konfliktträchtig.
Kann ich mir vorstellen.
Ein Team nur aus Blauen sehr präzise, aber vielleicht langsam und wenig innovativ. Ein reines Grünteam harmonisch, aber eventuell konfliktscheu und wenig durchsetzungsstark.
Macht Sinn.
Die Kunst liegt wohl darin, die Stärken jeder Tendenz zu nutzen und die potenziellen Reibungspunkte zu kennen und, naja, zu moderieren. Es geht darum, die Verschiedenheit als Ressource zu begreifen.
Okay, das war wirklich ein intensiver Ritt durch diese Seminarunterlagen. Lass uns die wichtigsten Punkte nochmal zusammenfassen. Was sind die Kernbotschaften, die du jetzt mitnehmen solltest?
Also der absolute Startpunkt ist laut dieser Quelle die Selbsterkenntnis. Das Bewusstsein für die eigene Brille, die eigenen Vorurteile und Wertungen. Ohne das bleibt Menschenkenntnis oberflächlich oder schlimmer noch irreführend.
Punkt 1. Kenne dich selbst.
Genau. Zweitens bieten Modelle wie die Biostrukturanalyse und das Triogramm einen strukturierten Rahmen. Sie helfen, über reine Intuition hinauszugehen und Persönlichkeitstendenzen bei sich und anderen systematischer zu betrachten.
Ein Werkzeugkasten sozusagen.
Sozusagen, ja. Aber, und das ist der dritte, ganz wichtige Punkt, diese Werkzeuge, insbesondere das Triogramm zur Einschätzung anderer, sind Annäherungen und Vergröberungen, keine exakten Messinstrumente. Sie sollen Orientierung geben, keine Schubladen zementieren.
Das ist entscheidend, ja. Nicht etikettieren.
Auf keinen Fall.
Und das übergeordnete Ziel des Ganzen ist dann, Verständnis und Vertrauen zu fördern.
Richtig.
Genau darum geht's.
Indem man erkennt, dass hinter einem Verhalten, das einen vielleicht irritiert, oft einfach eine andere grundlegende Herangehensweise, andere Motive oder Bedürfnisse stecken, die eben aus der jeweiligen Biostruktur resultieren könnten.
Ja.
Es geht also nicht darum, Leute zu etikettieren, sondern darum, effektiver, reibungsärmer und das Wort fiel schon, empathischer miteinander umzugehen. Exakt. Die Unterlagen schließen ja mit diesem etwas wehmütigen Satz, dass wir viele Sachverständige, aber zu wenig Menschenverständige haben. Ein klares Plädoyer dafür, diese Kompetenz ernster zu nehmen und auch, ja, aktiv zu entwickeln.
Ein starker Gedanke zum Schluss. Vielleicht regt dich das ja an, mal bewusst darauf zu achten, durch welches Gehäuse von Wertungen, wie Max Scheler es nannte, du selbst auf die Welt blickst.
Eine gute Reflexion.
Oder um es mit dem chinesischen Philosophen Zheng Chao zu sagen, der am Ende der Präsentation zitiert wird. Solange du dem anderen sein Anderssein nicht verzeihen kannst, bist du noch weit entfernt vom Wege der Weisheit.
Ein schönes Schlusswort.
Das lassen wir mal so stehen. Denk mal drüber nach. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.